ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Dafür, dass Sie mehr Fortschritt wagen wollten, treten Sie schon viel zu lange auf der Stelle. So empfinden es wohl die meisten, die die Ampelkoalition in Berlin beobachten. Ob diese drei es wagen, nach 3 Jahren auseinanderzugehen und Neuwahlen herbeizuführen? Das könnten wir in dieser Woche erfahren, einer Woche der Entscheidungen, wie es der SPD-Chef gestern ankündigte. Bis dahin wird viel miteinander gesprochen, in unterschiedlichsten Konstellationen im Kanzleramt. Dabei soll ausgelotet werden, was die Koalition noch gemeinsam wagen kann, in den eigentlich fast 11 Monaten bis zur Bundestagswahl. Gleich dazu ein Interview hier mit dem grünen Vizekanzler Robert Habeck. Zuerst Jannik Penz über diesen Krisentag.
Eigentlich sollte es heute ja um Sie gehen. Mehrere Wirtschaftsvertreter zu Gast im Bundestag, Krisengespräch auf Einladung von FDP-Chef Lindner. Doch der kommt erstmal nicht und lässt die Wirtschaft warten. Lindner fährt stattdessen ins Kanzleramt. Krisengespräch mit Scholz und Habeck, die Zukunft der Ampel steht auf dem Spiel, das labile Bündnis könnte nun tatsächlich platzen. Gut eine Stunde verhandeln die drei hinter verschlossenen Türen. Später bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Rütte erklärt Olaf Scholz nochmal Grundlegendes.
Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir in ernsten Zeiten die Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen. Es geht um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Es geht um Pragmatismus und nicht um Ideologie. Und das ist das, was gegenwärtig verhandelt wird. Koalitionsregierungen sind ja nicht nur in Deutschland bekannt und manchmal etwas herausfordernd, aber die Aufgaben stehen und die Regierung ist gewählt im Amt und wird ihre Aufgaben erledigen.
Scholz will unbedingt weitermachen. Ein vorzeitiges Ampelaus für ihn keine Option. Ähnlich sieht das der Wirtschaftsminister. Robert Habeck macht klar, an ihm soll es nicht scheitern.
Natürlich, da muss man ja nicht drüber hinwegreden, ist die Regierung in schweren Fahrwassern. Aber ich will noch einmal sagen, dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Wirklich, die schlechteste Zeit mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, mit Blick auf die amerikanische Wahl.
Habeck macht Lindner ein Angebot. Er deutet an, bei den nicht benötigten Milliardensubventionen für die Firma Intel nachzugeben. Das hieße mehr Geld für Lindners Haushalt, weniger für Habecks Klimaschutzmaßnahmen. Ein Entgegenkommen nach wochenlangem Streit. Lindner selbst geht auf das Angebot nicht ein. Stattdessen wiederholt er am Abend die Forderungen aus seinem umstrittenen Wirtschaftspapier.
Wer seinen Wohlstand in Zeiten des Wandelns erhalten will, muss auch bereit zur Extrameile sein und den Gedanken der Leistungsbereitschaft neu besichtigen.
Zum Zustand der Ampel äußert Lindner sich nicht. Ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit bleibt aus. Für die Opposition Anlass genug, auch heute wieder zu fordern, was sie schon seit Wochen fordert.
Deutschland braucht einen Neustart. Ein Neustart geht nur über eine neue Bundesregierung. Und die geht wiederum nur über Neuwahlen. Und deswegen unsere Forderung, so schnell wie möglich muss dieses Land zu Neuwahlen kommen.
Ob es tatsächlich zu Neuwahlen kommt, könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden. Vor allem bei den Verhandlungen zum Haushalt drängt die Zeit. Will die Ampel tatsächlich weitermachen, müsste sie zumindest diesen Streit bald lösen.
Tja, in dieser Koalitionskrise wird es also noch weitere Krisengespräche geben und auch wir hatten Gesprächsbedarf. Am Abend konnte ich den grünen Vizekanzler Robert Habeck zugeschaltet aus Berlin dazu befragen. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Herr Fuest.
Wer sollte Ihnen und Ihrer Koalition eigentlich noch irgendeine der Durchhalteparolen abnehmen?
Wir selbst uns in allererster Linie. Und ich will das noch einmal betonen, dies ist die schlechteste Zeit, eine Regierung platzen zu lassen und eine Leichtfertigkeit verbietet sich dort. Putins Truppen rücken in der Ukraine fort. Wir stehen kurz vor der amerikanischen Wahl, eine Wahl, die möglicherweise globale Schockwirkungen auslösen kann. Die Europäische Kommission ist noch nicht handlungsfähig. Da nützt manchmal der Blick an den Horizont und nicht nur auf das eigene Wahlprogramm, um zu ermessen, welche Verantwortung wir im Moment zu tragen haben.
Wäre es aber nicht besser, eher im kommenden Jahr nach Neuwahlen eine regierungsfähige Koalition, eine neue zu haben, anstatt jetzt noch 11 Monate eine Regierung, die nicht mehr fähig ist zu regieren?
Wir haben jetzt vor allem zwei konkrete Projekte zu lösen. Das ist einmal die Impulse, die ja geeint sind, für die deutsche Wirtschaft schnell aufs Gleis zu setzen, also die sogenannte Wachstumsinitiative, die bis zu einem 0,5% Wachstum bringen kann. Das können wir wirklich gut gebrauchen. Und wie gesagt, das ist schon alles geeint. Jeder, der da nicht mitmacht, muss sich fragen, ob er diesen Wachstumsimpuls nicht haben will. Und den Haushalt voranzubringen bzw. abzuschließen, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine lösbare Aufgabe. Und wenn wir das nicht schaffen, dann hätte Deutschland für eine geraume Zeit keinen Haushalt in der Lage, die ich eben schon beschrieben habe. Das ist kein Spiel und deswegen muss diese Aufgabe mit dem nötigen Ernst angegangen werden.
Der Kanzler hat heute gesagt, das geht mit Pragmatismus. Aber selbst für Pragmatismus braucht man doch Vertrauen untereinander. Das ist im Moment von außen jedenfalls nicht zu sehen.
Das ist strapaziert, da haben Sie recht.
Kann sich das noch ändern?
Das kann sich beweisen, ja. Wir haben es ja immer wieder hinbekommen, in schwierigen Situationen auch Beschlüsse zu fassen. Diese Koalition wird auch keine Liebesbeziehung mehr werden. Aber noch einmal, wir müssen es einordnen, was in die Welt um uns herum. Wir agieren ja nicht im luftleeren Raum. Deutschland ist keine Insel. Gerade Deutschland kann sich auch nicht abschotten. Und deswegen lohnt einmal ein Blick auf die Herausforderungen, vor denen Europa steht. Und Deutschland kann da nicht ausfallen. Deswegen müssen wir diese beiden Projekte mindestens zum Abschluss bringen.
Welche Punkte aus dem Papier von Christian Lindner würden Sie gerne umsetzen?
Wir haben einen Koalitionsvertrag. Wir haben einen Pfad eingeschlagen. Wir haben eine gemeinsame Zielsetzung und daran sollten wir uns orientieren. Und diese Zielsetzung, wenn ich es in Schlagworten sagen darf, heißt Klimaschutz und wirtschaftliche Erholung bzw. wirtschaftlicher Aufschwung gehören zusammen. Frieden und Freiheit in Europa müssen gewahrt und verteidigt und geschützt werden. Und die Gerechtigkeit im Lande, die darf nicht unter die Räder geraten. Und das sind die Punkte, entlang derer wir Politik machen. Das ist die Grundlage, die Geschäftsgrundlage für diese Regierung. Und die muss auch erhalten bleiben.
Aber Pragmatismus hieße doch, dass Sie aus den verschiedenen Papieren, die im Umlauf sind, auch von Ihnen, die letzte Initiative, dass Sie daraus die besten Punkte sammeln und zusammen umsetzen?
Pragmatismus heißt zum Beispiel, dass ich sage, dass wir in dem Klima- und Transformationsfonds, also dem Fonds, wo wir die wirtschaftliche Transformation unterstützen, also einen Wirtschaftsfonds im Kern, auch Gelder rausnehmen können. Das sind die Gelder, die durch die Nichtinvestitionen von Intel jetzt frei geworden sind, um den Haushalt mit zu unterstützen. Das ist so nicht vorgesehen. Diese Gelder, wenn sie denn frei wären, wären zum Beispiel super geeignet, Strom günstiger zu machen für die Wirtschaft, für die Industrie. Können die super gebrauchen, wäre ich auch immer dafür. Aber an der Stelle würde ich sagen, pragmatisch, okay, wenn es hilft, dass diese Regierung insgesamt einen Haushalt hinbekommen kann, dann sollen diese Gelder auch dazu genutzt werden können.
Herr Habeck,
das wäre pragmatisch. Und das biete ich jetzt hiermit an. Nun erwarte ich allerdings auch, dass die anderen auch im eigenen Bereich mal Vorschläge machen und nicht immer nur, und das ist ja das schlechteste Spiel, immer den anderen sagen, was sie von ihnen erwarten. Ich lege jetzt hier einen vor, beispielsweise. Jetzt können die anderen auch mal im eigenen Bereich Vorschläge machen, sodass wir die Lücke zusammenbekommen.
Der Pragmatismus, oder anders formuliert, hat die Koalition aber noch die Kraft, für mehr als diesen Haushalt aufzustellen?
Das werden wir sehen. Ich glaube, wenn der Haushalt aufgestellt wird, dann kann es auch noch weitergehen. Aber vor allem, und das ist jetzt das Entscheidende, was ich sagen will und was man nicht verkennen darf, ist, dass wir ohne Haushalt ganz lange über einen längeren Zeitraum politisch nicht voll handlungsfähig sind. Wir sind quasi in einer Hängepartie da drin. Die größte Volkswirtschaft in Europa, Europa im Moment in diesem Mahlstrom der Zeit, den wir erleben, Ukraine, amerikanische Wahl. Und deswegen kann man nicht einfach, weil es einem so schwerfällt, sagen, ja, dann lassen wir das jetzt mit dem Haushalt. Noch einmal, jetzt ist im gewissen Sinne der schlechteste Zeitpunkt, eine Regierung platzen zu lassen. Und das müssen sich alle klar machen.
Sie haben sich heute zu dritt im Kanzleramt getroffen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Sprechen Sie da inhaltlich die einzelnen Absätze beispielsweise aus dem Wirtschaftspapier von Christian Lindner durch oder schauen Sie sich tief in die Augen und sprechen Klartext, ob Sie sich noch überhaupt einmal zusammenraufen können?
Wir sprechen Klartext miteinander und in diesem Fall haben wir Maßnahmen eruiert, die Haushaltslücke zu schließen.
Und was werden wir am Mittwochabend sehen? Werden wir da Sie gemeinsam mit dem Kanzler und dem FDP-Chef in einer PK sehen, in der Sie wieder mit Durchhalteparolen verkünden, die Ampelkoalition zwingt sich nochmal weiterzumachen?
Noch einmal, das Reden von den Durchhalteparolen, das verstehe ich genau, was Sie meinen. Wenn ich von außen auf unsere Regierung schaue, wenn ich Bürger dieses Landes wäre, ich wäre genauso genervt. Denn es ist ja, die letzten Tage waren einfach schlecht für Deutschland und auch schlecht für diese Regierung. Trotzdem sind Durchhalteparolen im Sinne von, jetzt spart euch mal die Mühe, falsch. Denn wir sind in einer extrem angespannten Zeit und der Haushalt ist die Grundlage dafür, dass wir in dieser Zeit agieren können. Ob wir bestehen können, darüber müssen noch ganz andere Debatten geführt werden. Aber wir sind hier nicht im luftleeren Raum, ich wiederhole mich an dieser Stelle. Deswegen durchzuhalten ist jetzt im Moment eine ganz gute Parole. Und dann muss man schauen, wie es danach weitergeht. Aber man soll jetzt nicht, weil es so anstrengend ist, sagen, dann komme ich meiner Pflicht nicht nach. Wir sind ja nicht gewählt, damit wir persönlich gute Umfragewerte haben oder damit unsere Parteien glänzend dastehen. Das ist natürlich wünschenswert und ich würde es auch gerne anders haben. Aber vor allem sind wir gewählt, um gegenüber der Zeit, der Herausforderung unserer Zeit, unsere Pflicht zu tun. Und die gebietet, dass wir das Ding jetzt hier zusammenzimmern.
Sagt der Bundeswirtschaftsminister. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch heute Abend, Robert Habeck.
Ich danke Ihnen.
Ja, morgen ist es soweit. Wahltag in den USA. Im Rennen ums Weiße Haus sind wir fast am Ziel angekommen. Auf dem Weg dorthin konnten Donald Trump und Kamala Harris jede Unterstützung gebrauchen. Seit mehr als 150 Jahren sind die Maskottchen an der Seite der Kandidaten. Bei den Demokraten der Esel und bei den Republikanern der Elefant. Eine Tradition. Scheinbar genauso wie, dass seit 1853 jeder einzelne Präsident aus einer dieser zwei Parteien stammt. Und dabei bleibt es wohl auch. Nur wer von beiden das Rennen macht, scheint so offen wie lange nicht. Verena Bünden.
Irgendwo hinter diesem Zaun ist das Weiße Haus. Washington macht dicht. Es sind vorübergehende Vorsichtsmaßnahmen. Nicht für einen Hurrikan, sondern eher für einen politischen Sturm, sollte er nach der Wahl losbrechen. Im Wahlkampf-Endspurt eilen beide Kandidaten durch die Swing States, dass es einem schwindlig wird. Trump war Freitag in Michigan und Wisconsin, Samstag in Virginia, Sonntag in Pennsylvania, Georgia und North Carolina. Heute reist er von dort erneut nach Pennsylvania und Michigan. Im Gepäck sein Kernprogramm zur illegalen Einwanderung. Wenn Sie trotz Ausweisung in unser Land zurückkommen, bekommen Sie sofort 10 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Und ich fordere die Todesstrafe für jeden Einwanderer, der einen US-Bürger oder Polizisten ermordet. Auch Harris absolviert einen atemlosen Reiseplan. Freitag Wisconsin, Samstag Georgia und North Carolina. Sonntag Michigan. Sie grenzt sich bewusst von Trump ab und setzt auf den letzten Metern verstärkt auf positive Botschaften. Ich glaube nicht, dass Leute, die mir widersprechen, meine Feinde sind. Im Gegenteil, bei mir werden sie mit am Tisch sitzen, denn das ist, was starke Anführer tun. Heute absolviert Harris ihren 17. Besuch in diesem Wahlkampf im so wichtigen Swing State Pennsylvania und wird zum Abschluss am Abend mit vielen Stars in Philadelphia auftreten. Morgen ist Entscheidungstag. 79 Millionen Amerikaner haben bereits mit vorzeitiger Stimmabgabe oder Briefwahl gewählt. Trump stellt schon vorab die ganze Wahl in Frage. Er könne nur durch Betrug verlieren. Amerika ist gestresst. Zwei so unterschiedliche Kandidaten und Visionen. Die aufgeheizte Stimmung überfordert viele. Ich entfolge vielen Menschen auf Twitter, vielen politischen Konten. Ich habe meinen Zugang zu Nachrichten begrenzt. Ich will einfach, dass dieser Albtraum vorbei ist. Während die Absperrungen schon stehen, versuchen die Wahlorganisatoren zu beruhigen. Die Amerikaner könnten darauf vertrauen, dass die Wahl sicher ist und die Ergebnisse korrekt ausgezählt werden. Auf alles vorbereitet ist man trotzdem.
Ja, Anspannung also und Spannung überhaupt vor der Präsidentschaftswahl. Ingo, du bist für uns durch die Weiten der USA gereist, jetzt zurück in der Hauptstadt und wie wir sehen vorm Weißen Haus. Das Rennen ist, wie wir gehört haben, bis zur letzten Minute extrem knapp. Wie erlebst du das?
Ja, so ist das hier auch in der Hauptstadt besonders. Die Anspannung ist schon groß, gerade jetzt am Vorabend der Wahl, weil es eben so ein knappes Rennen ist und es wirklich auf jede einzelne Stimme ankommen wird. Bei Kamala Harris und den Demokraten, da liegen wohl vielmehr die Frauen vorne. Da sind mehr Frauen, die eben für sie abstimmen wollen. Bei Donald Trump ist es wieder mal einer der wichtigsten Wählerblocks für ihn, sind es ältere weiße Männer. Doch welche Argumente haben sie und was passiert eigentlich, wenn beispielsweise ein Demokrat versucht, sie von Kamala Harris zu überzeugen? Dazu habe ich mich mal nach North Carolina, einem der wichtigen Swing States, auf den Weg gemacht und habe einem kleinen Experiment mal beigewohnt.
Ich bin in Charlotte, North Carolina und treffe einen alten Bekannten, Ben Hodges. Ben lebt eigentlich in Frankfurt am Main, hat aber in den USA Haustürwahlkampf gemacht für die Demokraten. Der Drei-Sterne-General war Oberbefehlshaber der US Army in Europa.
Hi guys.
Heute trifft er auf eine Runde, die ihn mehr herausfordern wird als die meisten unentschiedenen Wechselwähler auf seiner Wahlkampftour. Mein Schwiegervater Paul und dessen Freunde haben ihn in ein Clubhaus zur Diskussion geladen. Sie unterstützen alle die Republikaner. Wir haben hier einen General bei uns. Wie viele von euch sind Veteranen? Drei? Wo wart ihr?
Army.
Air Force.
Army. You guys are probably
ihr wählt wahrscheinlich alle Trump, oder?
Am I wrong?
Well, let's see how good I am.
Mal sehen, wie gut ich überzeugen kann.
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mir wahrscheinlich die Nase zuhalten und für Trump stimmen. Ich kann mir keine weiteren 4 Jahre unter demokratischer Regierung vorstellen.
Seit Bidens Amtsübernahme ist mein Rentendepot um 30% abgeschmiert. Benzinpreise sind um mehr als das Doppelte gestiegen. Ich wähle nicht Trump als Person. Ich wähle die Republikanische Partei und wofür sie steht. Wirtschaftlich und auch für weniger staatlichen Einfluss und Regulierung.
Euch ging es unter Trump also besser?
Absolut. Kein Zweifel.
Ehrlich gesagt suche ich noch nach diesem wirtschaftlichen Absturz, von dem alle reden. Ich sehe ihn nicht. Allein dieses Viertel hier steht doch prächtig da. Hinzu kommt, wir haben 16 Millionen neue Jobs und wir exportieren mehr Erdöl als jemals zuvor.
Was denkst du, Ben? Welche Auswirkungen würde eine Trump-Präsidentschaft für das Ansehen der USA haben? Und insbesondere auf den Krieg gegen die Ukraine in Europa?
Beim Krieg gegen die Ukraine geht es auch um unsere Wirtschaft. Natürlich können Leute hier zu Recht sagen, warum sollten wir Milliarden Dollar ausgeben? Aber unsere Lebensmittelpreise etwa sind direkt betroffen wegen der unterbrochenen Getreidelieferungen aus der Ukraine. Das ist schlecht für uns. Und Europa ist der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten. Das bedeutet, der Wohlstand Amerikas hängt am Wohlstand Europas. Und der wiederum hängt natürlich von der Stabilität und Sicherheit in Europa ab.
Die Unterstützung der Ukraine dürfte unter Trump und Vance deutlich weniger werden als unter Biden. Angesichts dessen, was hier auf dem Spiel steht, nicht nur für Deutschland oder Europa, spielt das für eure Wahlentscheidungen keine Rolle?
Nationalstaaten handeln in ihrem besten Eigeninteresse. Ich kann dir die Sorgen da auch nicht nehmen, was diese Wahl für Deutschland bedeutet.
Ben Hodges kann meinen Schwiegervater und dessen Freunde am Ende also nicht überzeugen. Der Krieg gegen die Ukraine ist insgesamt in den USA kein entscheidendes Thema bei dieser Wahl, wie überhaupt innenpolitische Themen dominieren. Dabei dürfte lange nicht mehr eine Wahl solche Auswirkungen auf den Rest der Welt haben.
Ja, und bei mir hier vor dem Weißen Haus ist jetzt Gudrun Engel, die Leiterin unseres ARD-Studios hier in Washington. Gudrun, du hast für uns auch die Tagesthemen die letzten Tage, Wochen begleitet und berichtet. Kann man sagen, wie es ausgeht morgen?
Nein, also ich glaube, seriös kann man das gerade nicht sagen. Alle ernstzunehmenden Umfragen sehen die beiden so, so nah beieinander. Alle in dieser berühmten Margin of Error. Also das heißt, es kann alles sein am Ende. Es kann einen Erdrutschsieg für Trump geben, es kann einen Erdrutschsieg für Harris geben oder eben diesen Putt, der bedeutet, dass wahrscheinlich am Ende wenige tausend Stimmen einen Ausschlag geben werden. Und das ist, glaube ich, im Moment einfach seriös nicht zu sagen. Was aber ganz spannend ist, ist, dass man merkt, dass in den Kampagnenlagern es so einen leichten Umschwung gibt. Also in der vergangenen Woche hatte ich noch den Eindruck, naja, also das Trump-Lager ist ganz siegessicher und ganz selbstbewusst und strotzt vor, ja, dem Wissen, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Und jetzt diese Woche ist mein Eindruck, dass auf einmal die Demokraten ganz mit positiver Energie nochmal die letzten Wege der Mobilisierung gehen und da drauflegen. Und das merken wir auch daran, dass die Republikaner nervös werden und dass sie jetzt schon wieder anfangen zu sagen, naja, also wenn wir verlieren, dann ist die Wahl auf jeden Fall gestohlen. Also sie bauen schon vor für den Fall einer Niederlage, da merkt man, die werden doch nervös.
Es ist so knapp, sagst du, man könnte fast eine Münze werfen, aber wenn die nervös werden und das Lager schon vorbaut, es gibt ja auch die Befürchtung, dass es vielleicht zu Gewaltausschreitungen oder so etwas kommen könnte. Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube nicht, dass es zu Gewaltausschreitungen jetzt in der Wahlnacht kommt. Da sind auch alle, oder am Wahltag, da sind auch alle gut vorbereitet. Es gibt auch so Panikknöpfe jetzt mittlerweile in vielen Wahllokalen. In Oregon, in Washington State, in Nevada ist die Nationalgarde in Bereitschaft, weil das Bundesstaaten sind, wo man weiß, da gibt es viele so selbsternannte Milizen. Ich glaube aber nicht, dass in der Wahlzeit jetzt was passiert, sondern erst, wenn wir ein Ergebnis haben. Und je nachdem, wie das dann ausfällt, muss man dann einfach mal drauf gucken, was bedeutet es jetzt. Ich glaube, das Problem liegt in Einzelpersonen, die sich zu politischer Rache berufen fühlen. Mhm. Es gibt Umfragen, da heißt es, jeder fünfte Amerikaner findet, er könnte Gewalt einsetzen, um seinen politischen Willen durchzusetzen. Es gibt Schätzungen, das heißt es, wir haben 4,7 Millionen Waffen in diesem Land. Mhm. Das könnte ein Problem werden.
Wenn wir jetzt mal sagen, okay, es wird nicht auf Gewalt hinauslaufen und so, aber trotzdem ist möglicherweise, so sehen es viele Demokraten, eine Präsidentschaft Donald Trumps ein enormer Stresstest für diese Demokratie. Vom Ende vielleicht sogar der Demokratie ist die Rede. Wie schätzt du das ein? Ist das übertrieben?
Naja, also in diesem Land gilt die Gewaltenteilung. Und die Amerikanerinnen und Amerikaner, mit denen man spricht und die man genau darauf anspricht, die sagen auch, naja, wir setzen darauf, dass Checks and Balances, dass das funktioniert. Also der Präsident kann hier auch ohne die Zustimmung des Kongresses, also von Repräsentantenhaus und Senat, keine großen weitreichenden Entscheidungen fällen. Deswegen müssen wir auch darauf achten, wir wählen ja nicht nur den Präsidenten oder die Präsidentin, wir wählen auch den Kongress. Das heißt 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Im Moment hat das eine republikanische Mehrheit. Das könnte jetzt kippen. Und auf der anderen Seite ein Drittel des Senates, der neu gewählt wird, der ist gerade mit einer kleinen demokratischen Mehrheit. Das wird ganz sicher kippen hin zu den Republikanern. Und dann muss man einfach mal gucken in dieser Gemengelage, wie viel Macht, wie viel Raum hätte ein Präsident Donald Trump dann? Könnte er dann weiter das Vertrauen in die Institutionen untergraben? Könnte er da seine Machtfantasien irgendwie ausleben?
In der Tat, wichtiges Rennen morgen. Geht es nicht nur um das Weiße Haus hier hinter uns, sondern eben um insgesamt die politische Machtverhältnisse in diesem Land. Wir werden dann darüber berichten. Vielen Dank, Gudrun. Und damit jetzt erstmal wieder zurück, Helge, zu dir nach Hamburg.
Ja, danke euch beiden nach Washington, Gudrun und Ingo. Und die kommenden zwei Tage begrüßen wir Sie mit den Tagesthemen dann ganz aus Washington mit Ingo Zamperoni. Wir zeigen Ihnen den Wahlausgang live aus der US-Hauptstadt. Ja, und auch, ob die Ukraine sich im kommenden Jahr noch gegen Russland verteidigen kann, hängt wohl von der US-Wahl ab. Heute zeigte die Bundesaußenministerin ihre Unterstützung für die Ukraine, wohlwissend, dass Deutschland und auch die EU sie nicht zusichern können, wenn die USA sich unter einem neuen Präsidenten zurückziehen. Das in einer Situation, in der die Ukraine täglich Land an Russland verliert. Seit August rückt die russische Armee in der Ostukraine so schnell vor wie seit der Invasion im März 2022 nicht mehr. Zuletzt 5 Kilometer pro Tag. Über die Ukraine zu Beginn des dritten Kriegswinters berichten Birgit Firnig und Markus Heb.
Eine Drohnenwerkstatt irgendwo in Kharkiv. Hier produzieren Soldaten rund um die Uhr im Schichtbetrieb Kampfdrohnen. Denn der Druck an der gesamten Front ist enorm. So setzt das ukrainische Militär auf Drohnen und produziert in riesigen Stückzahlen, unabhängig von westlichen Militärhilfen. Dabei zählt das ukrainische Bataillon Achilles zu den Pionieren in dieser Art der Kriegsführung. Das ist eigentlich ein Spielzeug, keine richtige Waffe, sondern ein Hobbygerät, das aus billigen chinesischen Komponenten hergestellt wurde. Ein Spielzeug, das, mit Granaten bestückt, für einen Großteil der zerstörten russischen Panzer verantwortlich ist. Einen Durchbruch haben diese kleinen Drohnen bisher allerdings nicht gebracht. Drohnen haben den Krieg verändert, aber mit ihnen kann man den Krieg nicht gewinnen. Man kann Kriege nur mit Infanterie gewinnen. Und selbst dann braucht man Artillerie und Kampfflugzeuge, um die Oberhand auf dem Schlachtfeld zu bekommen. Doch die Oberhand hat zu Beginn des dritten Kriegswinters die russische Armee. An vielen Frontabschnitten ist sie auf dem Vormarsch. Auch in den Städten gehen die Angriffe unvermindert weiter. Russland setzt täglich, wie hier in Charkiw, Gleitbomben gegen Zivilisten ein. Und auf Kiew fliegen beinahe jeden Tag Kamikaze-Drohnen. Mehrmals täglich herrscht Alarm. Anspannung in der Hauptstadt und Verluste an der Front. In der Tat sind das sehr, sehr schmerzhafte Verluste. Wir haben mehrere Dörfer im Donbass bei Pokrovsk verloren. Aber bei der Verteidigung geht es nicht nur um Territorium, sondern vor allem darum, dem Feind die größtmöglichen Verluste zuzufügen. Noch hoffen sie in der Drohnenwerkstatt auf die weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten. Doch sie wissen genau, dass ein Wahlsieg von Donald Trump das alles schon bald in Frage stellen könnte. Außenministerin Baerbock ist heute in Kiew, um der Ukraine ihre Unterstützung und weitere Winterhilfe in Höhe von 200 Millionen Euro vor dem dritten Kriegswinter zuzusichern. Damit wolle sie ein Zeichen der Solidarität setzen.
Und dass wir gerade in diesen Momenten, auch wo in den USA gewählt wird, dem anderen großen Unterstützer der Ukraine, wir eine besondere Verantwortung tragen als Europäer und als Deutsche.
Hier in der Werkstatt setzen sie bis auf Weiteres auf ihre eigenen Drohnen, um für den kommenden Winter gewappnet zu sein.
Und wir haben jetzt weitere Themen des Tages mit dir, Konstantin.
In Brandenburg haben rund 6 Wochen nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen begonnen. Delegationen von SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht vereinbarten in Potsdam einen Zeitplan und sprachen auch über die angespannte Finanzlage. Man sei sich einig, Prioritäten zu setzen. Die Gespräche sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. Es wäre die erste Koalition von SPD und BSW auf Landesebene. In Thüringen und Sachsen gestalten sich die Gespräche mit dem BSW schwieriger. Die deutsche Wirtschaft sorgt sich laut einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammer wegen eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump. Die Unternehmen befürchten eine verschärfte Handelspolitik im Falle seiner Wiederwahl. Einzelheiten von Anja Kohl aus der ARD-Finanzredaktion.
Deutsche Unternehmen in den USA könnten im Falle eines Trump-Sieges von Steuersenkungen, großzügigen Abschreibungsmöglichkeiten sowie weniger Vorschriften profitieren. Neue Zölle zusätzlich zu bereits bestehenden hohen Zöllen aber wären ein Hammer, so der DIHK. Aktuell sind deutsche Unternehmen in den USA vergleichsweise zufrieden. 55% der befragten Firmen bezeichneten ihre aktuelle Geschäftslage als gut. 37% der Betriebe gaben an, in den USA mehr investieren zu wollen. Dieses Jahr dürften die USA China als wichtigster Handelspartner Deutschlands ablösen. Umso größer ist die Unsicherheit. Trump wäre unter dem Strich schlecht für uns, so das Fazit der DIHK.
Bei der Stichwahl in der Republik Moldau ist Präsidentin Sandu im Amt bestätigt worden. Sie bekam 55% der Stimmen. Am stärksten war ihr Rückhalt bei Moldauern, die im Ausland leben. Sandu will das Land in die EU führen. Ihr unterlegener Gegenkandidat steht dagegen für eine engere Bindung an Russland. Eine Woche nach den schweren Überschwemmungen in Spanien konzentrieren sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach Vermissten, unter anderem in Tiefgaragen. In einem Vorort von Valencia dringen Rettungskräfte in die vollgelaufene Garage eines großen Einkaufszentrums vor, wo weitere Tote befürchtet werden. Die Behörden können noch immer keine zuverlässige Zahl der Vermissten angeben. Bei dem Unwetter im Südosten Spaniens kamen mindestens 217 Menschen ums Leben.
Der Meister bei der Arbeit. 1974 war das in seinem hauseigenen Studio. Schon damals konnte Quincy Jones auf eine jahrzehntelange Musikkarriere zurückblicken, als Ausnahmemusiker und vor allem auch als Arrangeur und Produzent. Der großen Öffentlichkeit wurde Jones erst Jahre später bekannt. Musikgeschichte schrieb er oft, indem er andere strahlen ließ. Er produzierte nicht einfach Hits, sondern Welterfolge. und verhalf so Stars zu noch größerem Ruhm, Frank Sinatra zum Beispiel, Michael Jackson, Aretha Franklin. Nun ist der vielfach ausgezeichnete Meister der Musik im Alter von 91 Jahren gestorben. Katharina Spreyer blickt auf sein Leben zurück.
"1985. Mehr als 40 Musikgrößen nehmen zusammen den Benefizsong We Are the World auf. Mit dabei Produzent Quincy Jones, der Mann im Hintergrund, der sie aber alle gut kannte, Lionel Richie, Stevie Wonder oder den King of Pop Michael Jackson. Jones produzierte viele ihrer größten Hits. Allen voran das meistverkaufte Album aller Zeiten, Thriller. Dabei startete seine Karriere mit Jazz. Geboren 1933 in Chicago, wollte Quincy Jones eigentlich Gangster werden, wie er in seiner Autobiografie schreibt. Aber er fand Gefallen an der Musik, trat erst als Trompeter in kleineren Jazzclubs auf und komponierte schließlich für die große Bühne.
Wir waren dabei, als Amerikas bedeutendste Musik geboren wurde.
In den Folgejahren schaffte er es als erster Afroamerikaner an die Spitze einer großen Plattenfirma. Er machte viele Musiker groß und wurde dabei selbst zur Legende. Mit 28 Grammys wurde er ausgezeichnet. Auch mit Frank Sinatra stand er im Tonstudio. When the shark bites
with his teeth, dear. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, dass ich diesen musikalischen Weg gehen durfte. Ich arbeitete mit wirklich jedem, von Billie Holiday über Louis Armstrong bis hin zu 50 Cent.
Der Produzent bewegte sich zwischen den Genres, von Jazz über Pop bis Hip-Hop. Selbst durfte er seit den 70er Jahren nach einer Gehirnblutung keine Trompete mehr spielen. Wenn er dafür überhaupt Zeit gehabt hätte. Denn zusätzlich komponierte er nicht nur Soundtracks für Hollywood-Filme, sondern stieg als Produzent ins Filmgeschäft ein. Und produzierte in den 90ern etwa die Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air. Der musikalische Alleskönner. Meist als Genie im Hintergrund. Was Quincy Jones auch anfasste, wurde zum Erfolg.
Ja, und seine Musik wird bleiben. Zum Ende dieser Sendung bleibt uns noch der Blick auf die Wetteraussichten. Und Sven, die hast du für uns heute.
Die habe ich heute vorbereitet, Helge. Und da ist im Moment einfach immer die große Frage, Nebel oder kein Nebel? Und auch das hat uns heute beschäftigt. Zusätzlich zu einer sogenannten Inversionswetterlage. Das heißt, es gibt eine Temperaturumkehr, normalerweise von unten nach oben Abkühlung. Und das war heute teilweise andersherum. Wir gucken uns das alles mal an. Das ist ein Satellitenbild von heute. Sieht ganz schön aus. Man sieht einerseits hier diesen Hochnebel im Norden und Osten. Man sieht zähen Nebel hier der Donau entlang, auch des Oberrheins entlang. Und ansonsten sieht man viel Sonnenschein. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran und gehen mal in den Schwarzwald. Und da sehen Sie einerseits hier, wie der Schwarzwald aus dem Nebel ragt. Und dann haben wir uns mal den Feldberg und Freudenstadt angeguckt. Oben auf dem Feldberg, die Wetterstation ist 1486 Meter hoch, der Berg selber noch 8 Meter höher. Im Moment noch, jetzt, um diese Uhrzeit, ich gucke mal gerade, 22.49 Uhr und 59 Sekunden, 10,2 Grad, gleichzeitig in Freudenstadt knapp 800 Meter hoch, Tallage im Nebel nur 1,9 Grad. Und wenn man sich die heutigen Höchstwerte noch mal anguckt, dann sieht man das fast noch krasser. Da ging es nämlich oben rauf bis fast 15 Grad, 5 Grad in Freudenstadt. Und genau das ist Inversion. Also man geht weiter nach oben, aus dem Dunst raus, in die wärmere Schicht und plötzlich sind da eben, deswegen ist es ja wärmer, die höheren Temperaturen. Wir gucken in die Nacht zunächst hinein, nach Norden und Nordosten weiterhin der Hochnebel, der ganz langsam anfängt, sich ein bisschen zurückzuziehen. Dann gibt es in der Mitte Deutschlands vorübergehend Nebelfelder und Sie sehen sehr schön hier auf dem Film, wie sich das nachmittags meistens auflöst, besonders zäh an der Donau, teilweise am Oberrhein. Da geht es von Süden allerdings langsam auf. Die Frühtemperaturen 10 Grad, das ist der Feldberg hier unten im Nordosten unter den Wolken ebenso 7 bis 10 Grad, dazwischen teilweise frostig. Morgen Nachmittag, je nach Nebel, 6 Grad im Dauernebel, sonst bis 15, 16. Und das sind die Aussichten. Insgesamt sieht man, Hochnebel und Nebel werden tatsächlich wieder zahlreicher, Helge.
Danke dir für die Aussichten, Sven. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten sehen Sie jetzt mehr zur Präsidentschaftswahl in den USA.
Ja, und zwar in der Dokumentation Der Trump-Flüsterer über den Wahlstrategen Roger Stone.
Ja, und wer ins Weiße Haus einzieht, das werden wir mit den Tagesthemen in den kommenden 2 Tagen aus Washington beobachten. Mein Kollege Ingo Zamperoni wird Sie live von dort begrüßen. Wir sagen für heute Danke und wünschen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.